Ja, es ist sehr interessant, wie so der Gottesdienst so geführt wird. Und vielem von dem, was ich eigentlich heute predigen will, ist heute schon erwähnt worden. Morten erwähnte ganz am Anfang, dass wir benutzen Adjektive oder Wie-Worte, um etwas zu erklären. Ja, ich möchte heute eine Geschichte verwenden, um etwas zu erklären. Und dann Jonas mit dem Psalm 136. Ihr werdet einiges von diesem Psalm auf jeden Fall auch in meiner Predigt wiederfinden. Ich weiß nicht, ob du meine Überschrift abgeschaut hast. Auf jeden Fall werdet ihr einiges davon auch hier wiederfinden. Ja, und ich möchte mit euch heute anhand des Volkes Israel heute schauen, was Rettung bedeutet. Was die Rettung aus der Sklaverei der Sünde bedeutet. Und ja, ich habe eigentlich immer so den Ansporn, Dinge so einfach wie möglich zu erklären. Als meine Frau die Predigt gelesen hat, hat sie gesagt: Ja, das ist dir diesmal nicht ganz gelungen. Ich hoffe, dass dennoch etwas hängen bleibt bei euch. Aber bevor wir uns den Rettungsplan anschauen, müssen wir mal ganz zurück an den Ursprung gehen. Ja, ganz zurück an den Anfang. Denn am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und da beginnt unser Glaube. Der geschaffene Mensch, der von Gott geschaffen wurde, er wurde perfekt geschaffen. Er wurde nämlich nach dem Ebenbild Gottes gemacht. Er gehört Gott. Gott ist sein Besitzer und ist sein Herr. Und der Glaube an diesen Schöpfer ist vorherrschend. Das ist etwas, was wir uns immer im Hinterkopf behalten müssen zu dieser Zeit. Und eins der wichtigsten Dinge, Gott selbst wandelt inmitten dieser Menschen, die er geschaffen hat. Gott selbst ist anwesend. Ja, und wir kommen gleich noch auf diesen Punkt. Und dann kommt aber diese Verführung. Der Versuch, dem Teufel mehr zu glauben als Gott. Aber immer wenn wir von Rettung reden, dann müssen wir ja auch logischerweise auch von einer Gefangenschaft reden, oder? Denn es gibt keine Rettung, wenn nicht vorher eine Gefangenschaft gewesen ist. Oder wenn ein Zustand ist, wo jemand ja, freiwillig heraus will. Ja, es ist ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel ein Kind habe, was in den Fluss gefallen ist. Ja, dann will es ja gerettet werden. Aber solange das Kind am Ufer steht und noch nicht drinne ist, dann komme ich ja nicht angelaufen und sage: Ich muss dich retten, ich muss dich retten. Ja, das Kind sagt: Hä, warum, weshalb? Es ist doch nichts los. Und so merken wir, wenn wir über Rettung reden, muss erkannt werden, dass man sich in einem Zustand befindet, wo man herausgerettet werden muss. Und diesen Zustand finden wir am Anfang der Bibel, beziehungsweise bei dem Volk Israel. Ja, ganz am Anfang auf jeden Fall auch, aber bei dem Volk Israel auf jeden Fall. Und das bringt mich zum ersten Punkt. Ich habe heute nur zwei Punkte. Aber bevor ihr euch freut, ja, die zwei Punkte werden nicht unbedingt kürzer wie die drei, die ich sonst immer habe. Aber die Sklaverei des Menschen, sie beginnt mit dem Sündenfall. Der Mensch glaubt Satan mehr als Gott. Wem glaubte der Mensch vor der Versuchung? Hatte ich gerade erwähnt, es war Gott. Wem glaubte der Mensch nach der Versuchung? Es war der Teufel. Ja, und so glaubte der Mensch dem Teufel auf einmal mehr als das, was Gott gesagt hat. Und somit begeht der Mensch die größte Sünde, die er überhaupt begehen kann. Das ist nämlich der Unglaube. Dann kommt der Versuch, die Sünde irgendwie zu bedecken. Als die Augen der Menschen aufgetan wurden, ja, ist das Böse sichtbar geworden. Sie haben das Böse erkannt, was sie getan haben. Und das zeigt die Bibel uns an dieser Stelle mit der Nacktheit. Der Mensch erkennt auf einmal, dass er nackt ist, dass er nicht angezogen ist. Ja, und das heißt nichts anderes, als dass die Nacktheit uns zeigt, dass wir Sünder sind. Und so wird jeder Mensch in diese Sünde hineingeboren. Und das sehen wir am allerbesten bei Babys. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber unsere vier Kinder, die sind alle nackt auf die Welt gekommen. Vielleicht ist hier jemand gewesen, der sofort mit einem Jack and Jones Pulli oder so geboren ist, ich weiß es nicht. Ja, aber in der Regel kommen Babys nackt auf die Welt. Und das zeigt nichts anderes, als dass diese Kinder schon in Sünde geboren werden. Denk bitte daran, wenn du die Kinder siehst und die Babys siehst, dass diese Menschen nackt vor Gott sind. Sie sind sündig vor Gott. Denk bitte auch daran, wenn du vor dem Spiegel stehst und das Haus verlässt, dass deine Nacktheit eigentlich die Sünde offenbart. Weiter sehen wir, dass der Mensch versucht hat, dieses eigenhändig zu bedecken. Er hat versucht, sich nämlich Kleider zu machen. Und er versuchte aus eigener Kraft diese Schuld und die Sünde zuzudecken. Aber was Gott macht, ist, dem Menschen zu zeigen, du kannst aus eigener Kraft deine Sünde nicht bedecken. Das funktioniert nicht. Denn Sünde, das Resultat der Sünde oder das Ende der Sünde ist der Tod. Und du kannst aus eigener Kraft nicht mit deinen eigenen Klamotten diese Sünde zudecken. Das geht nicht. Ja, und wir sehen natürlich auch da schon diese Gnade, von der wir heute schon so viel gehört haben, von der wir auch gleich nochmal hören werden, dass Gott ein Tier schlachtet und somit durch das Blut, was da fließt, diese Sünde zudeckt. Aber erstmal kommt der Mensch unter dieses Gericht Gottes. Auf die Sünde folgt der Tod. Unter diesem Gericht steht jeder Mensch. Und durch den Sündenfall hat der Satan den Besitzanspruch übernommen. Es ist nicht mehr Gott, der diesen Menschen besitzt. Ich hatte schon mal in einer Predigt darüber gesprochen. Es ist der Satan, der den Menschen jetzt in seiner Gewalt hat. Und das sehen wir auch in diesem Volk Israel. Sie leben unter der Herrschaft des Pharaos. Zur damaligen Zeit von dem Fürsten, der dieses Reich regiert hat und beherrscht hat. Sie leben in dieser Sklaverei, wo sie unterdrückt werden von diesem Pharao. Sie leben in dem Weltsystem, in dem System, wo der Pharao vorgibt, was los ist, was Sache ist, wie sie zu leben haben, wie sie zu dienen haben. Und ob wir es wollen oder nicht, wir werden alle unter diese Sklaverei geboren. Ob es dir jetzt gefällt oder nicht, aber das ist das, was die Bibel lehrt. Aber wir sehen auch noch was anderes. Das Volk Israel ist während der Sklaverei die ganze Zeit mit bestimmten Dingen beschäftigt. Arbeiten, essen, feiern, schlafen. Diese Dinge verfolgt das Volk Israel in Ägypten. Und sie müssen hart arbeiten, sie sind unter der Sklaverei, aber sie feiern auch, wie wir das entnehmen können. Ja, und sie mussten dem Pharao gehorchen, ob sie es wollten oder nicht, denn sonst folgte irgendwann mal die Todesstrafe. Oder sie wurden hart verprügelt. Sie hatten das zu tun, was der Pharao von ihnen verlangt hatte. Sie hatten keine andere Wahl. Und wir merken, dass das Volk Israel angewiesen ist auf eine Hilfe von außen. Sie stellen fest, wir kommen hier alleine nicht raus, wir brauchen Hilfe. Und sie fangen an, zu dem lebendigen Gott zu schreien. Ja, und diese Ausgangslage, in der befindet sich auch jeder Mensch heute. Und diese Ausgangslage oder diese Sklaverei der Sünde, die durch den Sündenfall hervorgehoben wurde, endet im Todesgericht. In den ersten 9 Plagen sehen wir, wie Gott sein Volk immer wieder bevorzugt. Er straft die Ägypter, aber das Volk Israel wird bevorzugt. Und ich habe mir so gedacht, warum hat Gott das nicht auch bei der 10. Plage so gemacht? Nun, er hat es gemacht, aber auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Ja, in der 10. Plage beschließt Gott nämlich, alle Erstgeburt zu töten. Und da sind die Israeliten nicht ausgenommen gewesen. Und die Erstgeburt zur damaligen Zeit unter der Herrschaft des Pharao, die war etwas ganz Besonderes. Ja, die wurde ganz besonders geehrt. Der erstgeborene Sohn des Pharao, der hat nachher die, die Herrschaft angetreten. Der hat das Reich übernommen. Und mit dieser Plage droht Gott jetzt zu kommen. Und ich würde eigentlich auch denken, Gott würde auch hier das Volk Israel wieder ganz besonders behandeln. Aber nein, wir sehen es anders. Das endgültige Gericht, das trifft genauso das Volk Israel wie auch die Ägypter. Es gibt keine Privilegien mehr für das Volk Israel. Bei Gottes Endgericht geht es ohne Ausnahme, ohne Ansehen der Person. Es gibt keine Vorzüge und keine Sonderstellungen. Egal wie gut du von dir denkst oder egal wie gut du glaubst zu sein, es gibt bei Gott keine Sonderstellung, wenn es um das Endgericht geht. Denn wir sehen das auch, Ja, und der Tod, der ist auf jeden Fall der schmerzhafte Preis dieser Sünde. Und dadurch, dass das Volk in Ägypten aufwächst unter dem Fürsten dieser Welt, muss Gott das Volk Israel ebenfalls mit dem Tode bestrafen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und wir fragen uns vielleicht, ja, aber wieso ist das so? Sie sind in der Sklaverei, sie können doch vielleicht gar nichts dafür. Aber überleg doch mal, wenn du unter dem Einfluss des Pharao aufwächst, wenn du unter dem Einfluss der Welt aufwächst, wenn du unter dem Einfluss des Götzendienstes aufwächst, den ganzen Tag nur für das irdische Reich arbeitest, den ganzen Tag nur für diese Güter dieser Welt arbeitest, glaubst du nicht, dass du unter diesem Einfluss des Fürsten dieser Welt stehst und somit ein Sklave bist? Alles, was ich damit tue, ist dem Pharao zu dienen. Nichts anderes. Und deswegen, das Gericht Gottes trifft alle Menschen gleichermaßen. In Römer 3, Vers 23 lesen wir, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Die Ägypter und die Israeliten, die Juden und die Heiden, alle. Und wenn die Bibel alle meint, dann meint sie auch alle. Und das zeigt auch, dass Gott ein gerechter Gott ist. Dass er Sünde in gerechter Weise bestraft. Hier zeigt sich Gottes Gerechtigkeit, dass alles Fleisch vernichtet werden muss. Es geht nicht anders. Aber Gott sei Dank ist hier die Geschichte nicht zu Ende. Denn gerade hier beginnt eigentlich das Gnadengeschenk, von dem wir heute schon so viel gehört haben. Und jetzt denkst du vielleicht, jetzt haben wir aber einen kleinen Konflikt. Zum einen reden wir von Gerechtigkeit und zum anderen reden wir aber von Gnade. Gerechtigkeit und Gnade, das passt aber doch nicht zusammen, oder? Und ich kann dir sagen, ja, du hast recht, wenn du so denkst. Du hast vollkommen recht. Aber Gott hat sich etwas Grandioses ausgedacht, etwas Gewaltiges, was er sich da ausgedacht hat. Die Errettung des Menschen. Ich komme zum zweiten Punkt. Und ich gehe mit euch durch, wie wird der Mensch errettet? Was ist diese Gnade, von der wir immer wieder reden? Und das ist nichts anderes als das Lamm. Das Passahlamm, worüber wir heute schon Jesaja 53 gelesen haben, es ist nichts anderes als das, wodurch wir diese Gnade bekommen. Und ganz wichtig hierbei zu bedenken ist, dass die Errettung zu 100% von Gott ausgeht. Nichts hast du und ich dazu beigetragen, zu dieser Gnade. Nichts hast du beigetragen dazu, dass du dadurch irgendwie einen Funken Hoffnung hast, vielleicht reicht das doch aus, was ich da habe. Gar nichts. Zu 100% Gottes Sache. Und wir sehen auch in dem Volk Israel hier die Stellvertretung für die Israeliten. Gott sendet eine Stellvertretung dafür. Und hier zeigt sich Gottes Gerechtigkeit, indem er sagt, ich bin ein gerechter Gott. Und ich muss Sünde bestrafen, aber ich gebe jemanden, um diese Sünde auf ihn abzuwälzen. Und das war das Lamm, was das Volk Israel schlachten musste. Warum mussten sie überhaupt ein Lamm schlachten? Weil Gott die Sünde nicht einfach hinwegnehmen kann. Er kann nicht einfach sagen, ja komm, das ist doch mein Volk, die sehen so toll aus und ja, zwischendurch machen die auch sowas Gutes, komm, ich drück mal ein Auge zu. Das funktioniert bei Gott nicht. Gott konnte bei dem Gericht über die Sünde, also den Tod aller Erstgeburt, nicht einfach ein Auge zudrücken, weil er ein gerechter Gott ist. Warum musste es ein makelloses Tier sein? Wenn Gott einen Stellvertreter sterben lässt, dann kann es nicht ein verkrüppeltes Tier sein. Ein Tier, was vielleicht krank ist und wo ich dann denke, ach komm, das stirbt mir eh in 2 Tagen weg, nehmen wir das doch dafür. Es muss ein Tier sein, was voller Leben ist. Es muss ein Tier sein, was perfekt ist, wo man sich denkt, Mensch, das ist etwas, womit ganz viele Nachkommen vielleicht kommen werden aus diesem Tier heraus. Das ist so ein gutes Tier, ich muss es hüten, ich muss es bewahren. Und genau das nimmt Gott sich. Warum muss das Blut sein? Nun, wir lesen in der Bibel in 3. Mose 17, Vers 11, weil in dem Blut das Leben ist. Das Blut ist das Zeichen dafür, dass die Seele aus dem Körper raus ist. Es ist gestorben, es ist tot. Und Gottes Gerechtigkeit fordert Blut, fordert den Tod der Sünde. Stellvertretend sehen wir das in der heutigen Zeit auch, dass Gott einen Stellvertreter für uns Menschen gesandt hat. Ja, genauso kann Gott auch nicht über Sünde hinwegsehen, auch in der heutigen Zeit. So wie er es damals beim Volk Israel nicht konnte, so kann er es auch heute nicht. Du magst vielleicht besser sein als ich. Das ist nicht schwer, muss ich zugeben. Du magst vielleicht auch besser sein wie dein Nachbar. Aber dennoch hast du Gottes Gericht verdient. Aber Gott in seinem großen Erbarmen und seiner großen Gnade und Güte sendet ein Lamm. Ein Lamm, das die Sünde der ganzen Welt trägt, auch deine und meine. Und auch hier sehen wir, dass Gott in Jesus Christus eine Rettung geschaffen hat, die zu 100% von ihm ausgeht, wo du nichts dazu beitragen kannst. Und dieses Lamm ist natürlich niemand anders als Jesus Christus, der perfekt war, der ein Leben geführt hat, was sündlos war, der ein tadelloses Leben dahingelegt hat, der das perfekte Opfer dafür war, um die Sünde der ganzen Menschheit zu tragen. Und diesen Tod, der dich und mich hätte treffen sollen, diesen Tod hat er stellvertretend übernommen. Gott ist ein heiliger Gott. Und dieses gerechte Gericht hat er vollzogen, indem er seinen eigenen Sohn geschlagen hat. Indem er seinen eigenen Sohn, den ganzen Zorn, aufgetragen hat. Mit jeder Sünde, die wir getan haben, hat er seinen Sohn geschlagen. Ihr Lieben, das müssen wir uns mal vorstellen. Und somit bekommt Jesus das gerechte Gericht ab, damit ich und du aus Gnaden gerettet werden können. Verstehst du, warum Gerechtigkeit und Gnade doch funktioniert? Und wenn jemand behauptet, dass Gott kein liebender Gott ist, der hat noch nicht verstanden, was Liebe bedeutet. Denn Liebe hat immer einen Gegenüber, immer. Liebe funktioniert nicht anders ohne den Gegenüber. Jetzt sagst du vielleicht, ja, Gott hätte doch einen Menschen schaffen können, der einfach nur alles macht, was er will, quasi eine Marionette oder ein Roboter, der einfach nur immer gehorsam ist, wenn er das sagt, sagt, hol mir das, dann holt er das, mach jetzt das, dann macht er das, bring mir jetzt ein Opfer, dann bringt er ein Opfer. Ihr Lieben, das hat aber mit Liebe gar nichts zu tun. Seine Liebe zu dem verlorenen Geschöpf, der durch die Verführung in die Sklaverei der Sünde gekommen ist, trieb ihn dazu. Wir lesen das in 2. Mose 3, 7 bis 8. Der Herr aber sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinauszuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. An den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hevititer und Jebusiter. Ich bin herabgekommen. Ihr Lieben, Jesus Christus ist persönlich herabgekommen, um uns dieses Gnadengeschenk zu bringen. Hat er es nötig gehabt? Musste er es tun? Aus lauter Liebe. Aus lauter Liebe zu seinem verlorenen Geschöpf. Und das ist das Gnadengeschenk, was Gott uns gegeben hat. Hier ist die Rettung aber noch nicht vollbracht. Denn hier fehlt ein ganz wichtiger Punkt. Das Gnadengeschenk ist fertig. Es ist da. Das Lamm ist geschlachtet. Zweite Mose 12, Vers 13. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Wir kommen zum nächsten Punkt. Wodurch geschieht die Errettung? Das ist das Blut an den Türpfosten. An den Türpfosten deines Hauses. Und das ist nichts anderes als der Glaube. Vielleicht dachten einige Israeliten, es reicht doch aus, wenn ich einfach das Tier schlachte. Wenn das Blut geflossen ist, ich schlachte das Tier, ich bereite es komplett zu. Das muss doch ausreichen. Wieso muss ich jetzt mein schönes Haus jetzt noch mit diesem Blut bestreichen? Ne? Ich weiß es nicht. Vielleicht dachten es einige. Vielleicht dachten auch einige, schau mal links. Links ist ein Haus, der hat das bestrichen. Rechts ist ein Haus, der hat es bestrichen. Mensch, ich bin umgeben nur von solchen tollen Christen. Da wird Gott doch sehen, wenn ich hier so aufwachse. Ne? Das wird doch wohl reichen, oder? Aber das hat nicht ausgereicht. Denn jeder hat die Möglichkeit gehabt, dieses Blut des Lammes persönlich für sich in Anspruch zu nehmen. Und dafür war es notwendig, dass er sich diesen Blutes bedient und dieses Blut nimmt und an seine eigenen Pfosten streicht. Entweder glaubt man daran, dass das Blut dieses Gnadengeschenks uns verschonen kann, oder aber die Erstgeburt stirbt. Und hier sieht man, dass der Glaube an das Blut des Lammes die Israeliten verschont hat, indem man es in Anspruch genommen hat. Nochmal, das Geschenk war fertig. Das Gnadengeschenk war da. Es musste nur angenommen werden. Und durch diesen Glauben zieht der Todesengel vorbei, indem er dieses Blut sieht, was persönlich bei den Israeliten an der Hauswand war, wo er dann vorbeizieht. Und das sehen wir auch in Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnaden seid ihr errettet. Durch Glauben. Du kannst vielleicht daran glauben, dass Jesus gelebt hat. Das tun viele. Das ist nämlich geschichtlich, kann man das nachweisen in den Geschichtsbüchern, da kann man vieles nachweisen. Du kannst daran glauben. Du kannst auch daran glauben, dass er gestorben ist. Du kannst sogar daran glauben, dass er sein Blut vergossen hat. Du kannst sogar glauben, dass er ohne Sünde war und ein sündloses Leben gelebt hat. Du kannst sogar glauben, dass er Gottes Sohn war und dass er auferstanden ist. Aber das alles wird dich nicht retten. Es wird dich erst dann retten, wenn du dieses persönlich für dich in Anspruch nimmst und dieses Blut Jesu an deine Herzenstüren streichst. Der echte Glaube zeigt sich nämlich nur dadurch, dass es in Anspruch genommen wird. Und jetzt sehen wir, dass der Weg frei ist. Der Weg für das Volk Ägypten, für das Volk Israel aus dem Land Ägypten ist frei. Der Fürst dieser Welt lässt sie ziehen, auch wenn sehr ungern. Aber gegen die Macht Gottes hat er einfach keinen Einfluss mehr. Und welcher Vers im Neuen Testament bringt diesen Punkt oder diese beiden Punkte so auf den Punkt als Johannes 3, Vers 16? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, an den Sohn Gottes glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und somit ist die Errettung aus dieser Sklaverei geschehen. Sie sind frei. Ich stelle mir das so vor, als ob das ein Jubelgeschrei gewesen sein muss für das Volk Israel. Auf der anderen Seite war das Geschrei von dem Tod der Erstgeburt der Ägypter. Aber auf dieser Seite müssen sich die Israeliten dermaßen gefreut haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, als ihr euch bekehrt habt. Ist das nicht so, dass man dann die ganze Welt umarmen kann? Und ich weiß nicht, wie lange das bei euch gedauert hat, aber bei mir hat das nicht lange gedauert, wo es dann wieder so langsam bergab ging. Und ich persönlich glaube, zumindest denke ich das von mir, dass ich damals noch nicht wirklich verstanden habe, warum die Errettung überhaupt notwendig ist. Und damit komme ich zum nächsten Punkt und zum letzten. Das ist das Ziel der Errettung. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Frage schon mal gestellt habt, was das Ziel der Errettung eigentlich ist. Gott sagt, ich will euch in ein Land führen, wo Milch und Honig fließt. Aber ich glaube, das war nicht das primäre Ziel. Und viele glauben, dass sie nach der Befreiung endlich ein Leben in Freiheit genießen können. Dass sie ein Leben führen können, ach, ich bin ja jetzt gläubig, und machen dann trotzdem das weiter, was sie auch vorher gemacht haben. Nochmal, wie haben die Israeliten in Ägypten gelebt? Gearbeitet, gegessen, geschlafen. Was machen sie nachher? Arbeiten, essen, schlafen. Viele Christen, die man fragt, geben als Antwort auch, dass einmal im Himmel zu sein das größte Ziel ist. Nun, ich glaube, dass das eine Belohnung ist, ja. Aber ich glaube nicht, dass das das primäre Ziel ist. Wir singen dieses Lied, oder ihr kennt wahrscheinlich alle das Lied, Straßen aus Gold. Ja, ein wunderbares Lied. Aber wisst ihr, was in dem Text fehlt? Das eigentliche Ziel. Denn da dreht sich alles um das Erbe. Da dreht sich alles um Straßen aus Gold und Perlen und was weiß ich was alles. All dieser Reichtum, nach dem man sich hier so sehr sehnt. Aber das eigentliche Ziel fehlt da. Ich habe eine Frage. Liebst du deine Frau? Bestimmt, oder? Nun, deine Frau fährt mal jetzt für eine längere Zeit weg. Du weißt nicht, wann sie wiederkommt. Sie ist lange Zeit weg und du wartest auf sie. Mit einmal kriegst du einen Anruf. Die Frau ruft dich an. Unser Schatz, ich weiß noch nicht, wann ich wiederkomme. Aber wenn ich wiederkomme, bringe ich dir 1 Million Euro mit. Ja, genau. Und weißt du, was du machst? Du rufst direkt deinen Kumpel an. Soll ich dir mal was sagen? Ich kriege 1 Million Euro, wenn sie nach Hause kommt. Ihr Lieben, was ist mit der Frau? Freust du dich, wenn du deine Frau siehst? Oder freust du dich auf die Belohnung von 1 Million Euro? Aber das zeigt uns so ein bisschen unser Denken über das Ziel der Errettung. Das Ziel der Errettung ist nämlich nicht unbedingt das Erbe, sondern es ist Gott selbst. Schaut mal, es fing im Paradies an. Gott selbst wandelt mitten unter den Menschen. Er wandelt in der Kühle des Tages und hat Gemeinschaft mit den Menschen. Ja, das Paradies war wunderbar. Da konntest du einen Löwen streicheln, ohne dass er dich beißt. Aber das Wichtigste war, dass Gott selbst da war. Schaut mal, wie es weitergeht beim Volk Israel in Ägypten. Er will mittendrin unter dem Volk Israel wohnen. Und er lässt sich eine Stiftshütte bauen, ein Haus, wo alle anderen Zelte drumherum sind. Er will mittendrin sein. Und schaut euch mal das Ende an, Offenbarung 21, Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Nation sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Das Ziel Gottes ist es, mitten unter seinen Geschöpfen zu wohnen und zu sein. Freust du dich auf die Belohnung oder freust du dich auf Gott selbst? Mein größtes Ziel auf jeden Fall ist Gott. Und wie funktioniert Gemeinschaft? Gemeinschaft funktioniert im Dienen. 6-mal lesen wir im 2. Buch Mose vor dem Auszug den Grund der Befreiung. Damit das Volk mir dient. Ist euch das mal aufgefallen? Lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Nicht lass mein Volk ziehen, damit es nachher machen kann, was es will, sondern dass es mir dient. Überleg mal, was das bedeutet. Aus welchem Grund sollte Gott sein Volk aus Ägypten holen, damit es nachher wieder genau das Gleiche macht wie vorher? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und so denke ich, dass das Ziel unserer Errettung auf dieser Erde als auch im Himmel ist, Gott zu dienen und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ich möchte jetzt aus Zeitgründen nicht darauf eingehen, wie der Dienst auf dieser Erde aussieht. Ja, das wäre vielleicht ein Thema, wenn man über die Wüstenwanderung predigt. Ich wollte das eigentlich auch nur mit reinnehmen, aber da würdet ihr heute nicht nach Hause gehen. Und die Wüstenwanderung, die zeigt nochmal so extrem, was das Leben hier auf dieser Erde eigentlich noch so beinhaltet. Nun, ich möchte schließen. Ich wünsche mir persönlich, dass du erkennst, dass du in der Sklaverei der Sünde gefangen bist. Und dass du Befreiung brauchst. Ich wünsche mir als nächstes, dass du das Passahlamm für dich persönlich in Anspruch nimmst durch den Glauben. Und wenn du die ersten beiden Punkte erreicht hast, dann wünsche ich mir, dass du das Ziel der Errettung verstehst. Amen.